Der Einfluss der Emerging Church ist mein Thema und wir stehen damit wirklich vor dem Problem, in einer knappen Stunde eine ausgesprochen komplexe Materie zu verhandeln. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass ich an einigen Stellen etwas holzschnittartig formulieren muss. Es geht darum, die großen Linien zu ziehen, wenigstens den Versuch zu machen, die großen Linien zu ziehen und Ihnen gewissermaßen einige Indikatoren zu nennen, auf die Sie achten können, in dem, was Ihnen begegnet und damit Sie sich auseinandersetzen können, damit die Lämpchen rechtzeitig zu glühen anfangen. Ich möchte diese Frage in drei Abschnitten verhandeln, wobei die ersten beiden vergleichsweise kurz ausfallen werden. Im Kapitel Römisch 1 geht es um den Anlass der Emerging Church. Erstens der Anlass der Emerging Church, was hat diese Bewegung gewissermaßen ausgelöst? Dann Römisch 2, der Anspruch der Emerging Church. Und schließlich drittens, und das wird dann die wichtigste Frage sein, die uns beschäftigt, die Weltanschauung der Emerging Church. Christsein für Postmoderne oder postmodernes Christentum. Damit habe ich schon verraten, dass ich dieses Konzept der Emerging Church für eine Weltanschauung, für einen Gegenglauben, für eine völlig neue Konzeption und Definition von Christsein halte. Aber kurz zum Anlass. Römisch 1, also der Anlass der Emerging Church, Doppelpunkt, die Not der Postmoderne. Die Not der Postmoderne. Wenn wir die Entwicklung der Postmoderne zusammenfassen wollen, dann können wir sie als Verlust, als endgültigen Verlust der Wahrheit bezeichnen. Prinzipieller Pluralismus ist das, was die Postmoderne auszeichnet. Der praktische Pluralismus der Moderne hatte zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden verpflichtet und ist unverzichtbar, wenn demokratisches Miteinander gelingen soll. Also, dass jeder sagen darf, was er für richtig hält. Aber der postmoderne Pluralismus ist weltanschaulich. Er verlangt die grundsätzliche Anerkennung, dass das, was der andere sagt, in gleicher Weise wahr ist wie das, was ich sage. Und dieser weltanschauliche Pluralismus ist totalitär, denn er will absolute Aussagen verbieten. Ich darf nur noch sagen, das ist meine Wahrheit, aber ich darf nicht mehr sagen, das ist die Wahrheit. Der Zeitkritiker Wolfgang Welsch hat diesen Totalitarismus des Pluralismus der Postmoderne so formuliert, er hat gesagt, fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit im Plural. Das heißt, es gibt nur noch Wahrheiten, Gerechtigkeiten. Es gibt nur noch Menschlichkeiten, ob ich das Kind im Mutterleib abtreibe oder ob ich mich für das Lebensrecht dieses Kindes einsetze. Das ist ethisch, postmodern in gleicher Weise wahr oder falsch. Man kann für das eine argumentieren und für das andere. Es gibt keinen übergeordneten Maßstab mehr, an dem man entscheiden könnte und festmachen könnte, was wahr ist und was nicht. Und das führt in der Konsequenz zu einem erkenntnistheoretischen Darwinismus, dass nämlich der Stärkere sich durchsetzt. Wenn es keine übergeordnete Instanz mehr gibt, auf die sich ein Schwacher berufen kann, dann bestimmt der, was gilt, der die stärksten Ellenbogen hat. Die Postmoderne ist also gekennzeichnet von einer grundsätzlichen Absage daran, dass es verbindliche, wahre Aussagen geben könne, die für jedermann in gleicher Weise gelten. Damit ist die Postmoderne eine konsequente Fortsetzung und Vollendung der Moderne. Während die Postmoderne die Wahrheit auf den Müllhaufen der Geschichte wirft, hatte die Moderne, wie wir wissen, die Wahrheit vergöttert. Vernunft, Aufklärung, Wissenschaft, Fortschritt, daran glaubte man. Aber man musste entdecken, dass der Glaube an diese Götter der Moderne nicht zu den gewünschten Ergebnissen und Lösungen führte. Zwei Weltkriege, Umweltzerstörung, Hungerkatastrophen, soziale Verwerfungen und immer mehr scheiterte die Moderne bei dem Versuch, ein gemeinsames Konzept für Wahrheit zu finden. Sie glaubten, dass es diese Wahrheit geben würde. Und sie entschlossen sich dazu, auf keinen Fall von einer übergeordneten Autorität, wie etwa der Bibel, Wahrheitserkenntnis zu erwarten. Also das war von vornherein klar, die Bibel kann uns die Wahrheit nicht sagen. Und so bleibt der Mensch auf sich selbst gestellt, mit der hochfliegenden Erwartung, er könne im Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit seiner Vernunft verbindliche Wahrheit formulieren, die für alle in gleicher Weise gültig ist und die allen in gleicher Weise einleuchtet. Und dieses Projekt ist grandios gescheitert. Die Moderne kommt zu der Erkenntnis, dass da lauter autonome, also auf sich selbst vertrauende, eigenständige Subjekte stehen und sitzen und schreiben und denken und sich nicht einigen können, nicht zu einem gemeinsamen Konzept und Verständnis von Wahrheit finden. Nachdem man die göttliche Erklärung der Welt abgelehnt hat, bleiben nur noch unterschiedliche menschliche Meinungen nebeneinander stehen. Es gibt keine plausible Erklärung mehr für das Ganze der Welt. Es gibt keine Antworten mehr auf die großen Fragen. Und so zerbricht im Prozess der Aufklärung, im Prozess der Moderne Schritt für Schritt die Einheit des Denkens. Man beklagt dann das, was man Fragmentierung nennt. Es zerbricht alles nur noch in einzelne Teile. Man findet keine übergeordnete Theorie der Wahrheit mehr. Und Sie können diesen Prozess des Wahrheitsverlusts in der Moderne nachlesen in einem Aufsatz, den ich vor einigen Jahren mal beim Christlichen Technikerbund veröffentlicht habe. Und Sie finden den ab nächste Woche über meine Homepage wolfgang-nestvogel.de. Da können Sie das nochmal nachlesen, im Grunde genommen die Entwicklung von der Antike übers Mittelalter bis dann hin über Descartes und Kant in der Moderne und wozu das dann im 19. Jahrhundert geführt hat, etwa bei Nietzsche oder Freud oder Heidegger. Nietzsche, einer der Vordenker der Postmoderne und ein Prophet des Nihilismus. Und zum Nihilismus führt letztlich auch die Postmoderne. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht zu diskutieren. Es lohnt sich nicht, nach übergeordneten Konzepten zu suchen. Man kann zugespitzt sagen, die Moderne hat den Glauben an verbindliche Wahrheit ausgehöhlt. Die Postmoderne hat diesen Glauben endgültig ausgelöscht. Und deshalb ist die Postmoderne nicht nur ein Bruch mit der Moderne, sondern auch deren Fortsetzung. Die Wahrheit ist gescheitert und das Ergebnis ist Verzweiflung. Diese Verzweiflung lässt sich an drei Aspekten deutlich machen und zusammenfassen. A, alles Nachdenken wird sinnlos. Die Postmoderne gibt alles Nachdenken der Lächerlichkeit preis. Damit wird sie aber zu einem grandiosen Selbstwiderspruch. Denn die Tatsache, dass es keine absolute Wahrheit gibt, hält sie für die absolute Wahrheit. Also mit dem Selbstwiderspruch ist die Postmoderne bis heute nicht fertig geworden. Aber sie sagt, alles Nachdenken wird sinnlos, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Dieses jedoch hält sie für die absolute Wahrheit. So, der zweite Aspekt der Verzweiflung, alle Maßstäbe werden haltlos, willkürlich. Keine tragfähige ethische Formulierung lässt sich unter diesen Voraussetzungen mehr formulieren, wenn es Gerechtigkeit und Menschlichkeit nur noch im Plural gibt. Und damit ist das Recht des Stärkeren, der sich durchsetzen kann, wenn er die gesellschaftliche Macht dazu hat, festgeschrieben. Und schließlich ein dritter Aspekt, alles Nachdenken wird sinnlos, alle Maßstäbe werden haltlos und ein drittes, alle Schicksalsfragen werden aussichtslos. Die Postmoderne zerstört ja jede umfassende Erklärung der Welt, jede umfassende Erklärung des Menschseins. Und wenn es das Ganze nicht mehr gibt als ein einheitliches Konzept, dann finden auch die einzelnen Teile keine Zuordnung mehr, die einzelnen Fragen keine wirkliche Antwort mehr. Und darum muss die Postmoderne die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz, nach Herkunft und Zukunft des Menschen, die Frage nach dem Tod, die Frage nach der Existenz Gottes, die Frage nach der Schuld, woher komme ich, wohin gehe ich, was darf ich hoffen, was soll ich tun? All diese Fragen müssen offen bleiben für immer. Das ist die verzweifelte Bilanz der Postmoderne. Und einer ihrer Philosophen, Ludwig Wittgenstein, hat dieses Dilemma so auf den Punkt gebracht. Er hat gefragt, was können wir jetzt eigentlich noch sagen? Und er hat folgende Antwort gegeben: Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen. als das, was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft, also etwas, was mit Philosophie, also mit Frage nach der Wahrheit, nichts zu tun hat. Diese Methode wäre natürlich unbefriedigend, aber sie wäre die einzig streng richtige. Und einige Passagen später fügt er hinzu, worüber man nicht reden kann, muss man schweigen. Das Tragische ist nur, dass dieses Schweigen, dass dieser weiße Fleck genau die Fragen betrifft, die uns am brennendsten interessieren und die uns persönlich existenziell am meisten umtreiben. Wozu lebe ich? Wo führt mein Weg hin? Und wie werde ich mit Leid und Not fertig? Das ist die Not der Postmoderne. Verlust der Wahrheit und Verzweiflung die Folge. Das war jetzt im Zeitraffer. Sie können das etwas ausführlicher nachlesen in dem Buch etwa, das bei CLV rausgekommen ist. Evangelisation in der Postmoderne, da gibt es ein Kapitel 2, in dem das so auf gut 25 Seiten, glaube ich, zusammengefasst ist. Also, das ist der Anlass, die Not der Postmoderne, die Verzweiflung bei der Suche nach Antworten und nach Wahrheit. Und hier setzt nun der Anspruch der Emerging Church an. Die Emerging Church sagt, wir wollen diesen postmodernen Zeitgenossen mit der christlichen Botschaft erreichen. Also die Emerging Church hat zunächst einmal ein missionarisches Anliegen. Übrigens genauso wie auch die Bibelkritik, etwa nach Rudolf Bultmann, vordergründig ein missionarisches Anliegen hatte. Sie haben gesagt, wir wollen, dass der moderne Zeitgenosse, oder wir müssen in Klammern sagen, zumindest das, was Bultmann für den modernen Zeitgenossen hielt. Bultmann dachte eher in den Kategorien des 19. als des 20. Jahrhunderts mit seinem geschlossenen Weltbild. Aber wir wollen, dass der sogenannte moderne Mensch noch etwas mit der Bibel anfangen kann. Und darum müssen wir das, was ihm anstößig ist, eben anders erklären. Das war auch ein missionarischer Ansatz letztlich. Die Emerging Church möchte den postmodernen Zeitgenossen gewinnen. Im weitesten Sinne sagen wir mal für das Christentum. Die Emerging Church freut sich, dass in der Postmoderne heftig Kritik an der Moderne geübt wird. Und einige Aspekte der moderne Kritik sind ja durchaus berechtigt. Die Postmoderne hat zu Recht gesehen, dass die Moderne zu naiv war in ihrem Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit der Vernunft. Das hat die Postmoderne zu Recht gesehen, bloß sie hat dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Sie hat dann gesagt, wenn das so nicht funktioniert hat, dann nützt Denken überhaupt nichts mehr. Die Reformation hatte die Balance gehalten. Die Reformation hat gesagt, das Denken ist eine gute Gabe Gottes, aber es steht unter dem Sündenfall. Und deswegen sollen wir lernen, richtig zu denken. Wir sind aber fehlbar in unserem Denken und brauchen die Leitung durch Gottes Offenbarung in der Bibel. Und so steht die Reformation, so steht das biblische Denken zwischen der Vergötterung des Denkens in der Moderne auf der einen Seite und der Verteufelung des Denkens in der Postmoderne auf der anderen Seite. Dazwischen steht der Realismus der Reformation, der Realismus der Bibel. So, und nun haben die Vertreter der Emerging Church einen großen grundsätzlichen Fehler gemacht von Anfang an. Ihr Anspruch ist also, Römisch 2, Anspruch der Emerging Church, Zuwendung zu den postmodernen Zeitgenossen. Was sie nicht gesehen haben, war, dass das Denken der Postmoderne den christlichen Glauben genauso grundsätzlich, ja noch tiefgreifender angreift als die Moderne. Wenn es keine Wahrheit gibt, ist der ganze Ansatz der Bibel von vornherein in Frage gestellt und abgelehnt. Und nun ist es interessant, dass die Emerging Church-Vertreter nicht gesagt haben, ja, wir haben schwierige postmoderne Zeitgenossen und ja, wir haben einen kostbaren christlichen Glauben und wir müssen alles daran setzen, diesen kostbaren christlichen Glauben unseren in ihrem System gefangenen postmodernen Zeitgenossen nahezubringen. Genau das haben sie nicht gesagt, sondern sie haben es eigentlich genau umgedreht. Sie haben gesagt, wir haben ein schwieriges Erbe. Wir haben ein verkrustetes Christentum. Wir haben eine verkopfte Dogmatik. Und wir haben ein vielversprechendes kulturelles Umfeld, wo man sich kritisch mit der Moderne auseinandergesetzt hat, wo man neu anfängt, nach Spiritualität zu fragen, wo man neu einen Sinn entwickelt für das Übernatürliche. Und so kann uns dieses spirituelle Umfeld der Postmoderne helfen, wenn wir es mit unserem Glauben ins Gespräch bringen, uns einen Schritt nach vorne zu bringen in der Art, wie wir Christsein verstehen. Der alte Glaube kombiniert und ins Gespräch gebracht mit den neuen Anregungen und Aspekten der Postmoderne kann uns helfen, zu einem authentischeren, zu einem für unsere postmodernen Zeitgenossen plausibleren, zu einem echteren, zu einem spirituelleren, zu einem sozial verantwortlicheren Glauben vorzudringen. Das heißt, man hat in der Postmoderne einen Bundesgenossen gesehen, einen Kooperationspartner des christlichen Glaubens und nicht den Feind. Und diese Weichenstellung, diese Fehlbeurteilung hat dann, wie wir gleich sehen, zu weitreichenden Folgen geführt. Also ein fehlendes geistliches Urteil, ein fehlendes historisches Urteil, eine totale Verkennung der Aggressivität der postmodernen Weltanschauung in ihrer grundsätzlichen Infragestellung des christlichen Glaubens. Phil Johnson, ein enger Mitarbeiter von John MacArthur, hat diesen Irrtum so formuliert. Er hat gesagt, ihr Anspruch, also der Anspruch der Emerging Church, beruht auf der Annahme, die Postmoderne selbst sei eine Korrektur der philosophischen Irrtümer der Moderne. Dabei übersieht man, dass die Postmoderne schlicht ein Schritt weiter in die falsche Richtung ist. Zitat Ende. Und ich denke, Phil Johnson hat es sehr deutlich gesehen, dass der entscheidende Fehler in einer grundsätzlichen geistlichen Beurteilung der Postmoderne lag. Und darin zeigt sich eben auch eine substanzielle Schwäche, Urteilsschwäche in weiten Bereichen der Evangelikalen. Und meine Überzeugung ist, dass wenn nicht weite Teile der evangelikalen Theologie schon sturmreif geschossen worden wären in den letzten Jahrzehnten, dann wäre es einem solchen Konzept wie dem der Emerging Church gar nicht möglich gewesen, so viel Einfluss zu gewinnen. Eine solche Totalveränderung dessen, was biblischer Glaube ist, wir werden das noch sehen, hätte sich niemals durchsetzen können, wenn sie getroffen wäre auf ein gesundes, substanzielles, biblisch gesättigtes Verständnis dessen, was christlicher Glaube ist. Und von daher müssen wir immer wieder zu den biblischen Grundlagen zurück, sonst sind wir solchen Strömungen hilflos und heillos ausgeliefert. Und nun wollen wir schauen, wie sich das Denken der Emerging Church, wie sich ihr Ansatz darstellt. Und damit kommen wir schon zum Punkt Römisch 3. Also Römisch 1, der Anlass der Emerging Church, die Not der Postmoderne. Römisch 2, der Anspruch der Emerging Church, die Zuwendung zu den postmodernen Zeitgenossen. Und Römisch 3 jetzt, und dieser Punkt wird uns bis zum Kaffeetrinken beschäftigen, die Weltanschauung der Emerging Church. Und ich habe als Unterthema dazu formuliert, zu diesem dritten Punkt, Christsein für Postmoderne oder postmodernes Christentum. Also die Frage Christsein für Postmoderne hieße, wir bringen die echte biblische Botschaft den postmodernen Zeitgenossen. Wir helfen dem in der postmodernen Verzweiflung lebenden Menschen, Jesus kennenzulernen. Das ist Christsein für Postmoderne, für postmoderne Menschen. Oder aber postmodernes Christentum, in Anführungsstrichen, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Ein vermeintliches Christentum, das von den ideologischen Entscheidungen der Postmoderne verzerrt, karikiert und letztlich pervertiert ist. Also um diese Frage geht es, Christsein für Postmoderne oder postmodernes Christentum. Und ich möchte versuchen, einige Grundgedanken des Emerging Church Ansatzes Ihnen deutlich zu machen. Und wir wollen dann auch die Möglichkeit noch geben, Rückfragen dazu zu stellen. Vorab sollen an dieser Stelle einige Namen genannt werden, damit Sie, wenn Ihnen diese Namen begegnen, besonders aufmerksam sind. Also das ist jetzt keine schwarze Liste oder so, aber es sind eben Namen, die sich hervorgetan haben. Es ist auch nicht erschöpfend, diese Liste, es ist nur eine Auswahl. Aber es sind Namen, die sich entsprechend mit Veröffentlichungen hier hervorgetan haben und auf die Sie bitte achten möchten. So, und wie gesagt, später, es sind auch noch Rückfragen selbstverständlich möglich. Also Professor Johannes Reimer, ich denke, Johannes Reimer wird vielen von Ihnen bekannt sein. Man erwartet ihn nicht zunächst mal in dieser Verbindung. Er kommt aus russlanddeutschen Kreisen, ist 1976 mit seiner Familie aus der Sowjetunion nach Deutschland ausgereist, hat unter anderem die Bibelschule Wiedenest besucht, dann in Südafrika promoviert und ist heute an verschiedenen Stellen international und auch in Deutschland tätig, hat eine enge Verbindung zum Marburger Bibelseminar, zu Tabor. Er ist der Doktorvater von Tobias Feigs. Und er hat wichtige Bücher, zum Beispiel im Franke Verlag, 2009 veröffentlicht, zum Beispiel das Buch Die Welt umarmen. Wir werden später noch sehen, was das heißt. Theologische Grundlagen gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus oder auch Die Welt verändern. Grundfragen einer Theologie der Transformation. Tobias Feigs ist ein Schüler von Johannes Reimer, Peter Aschoff, Christina Brudereck, war früher einmal Evangelistin, auch bei Jesus House, Thomas Weißenborn, Fabian Vogt, um nur einige zu nennen. Ein hilfreiches Buch über die deutschen Vertreter auch der Emerging Church Bewegung ist von Rudolf Eberzhäuser veröffentlicht worden. Aufbruch in ein neues Christsein, Fragezeichen, Emerging Church, der Irrweg der postmodernen Evangelikalen. Ich glaube, Bruder Bühne hat es auch auf dem Büchertisch hier. Gut, bei der Gelegenheit darf ich gleich auf ein anderes Buch hinweisen, das sich grundsätzlich mit der Theologie auseinandersetzt. Emerging Church, Abschied von der biblischen Lehre, Fragezeichen. Ebenfalls bei CLV erschienen und Carson wird diese Frage mit Ja beantworten. Emerging Church, Abschied von der biblischen Lehre. Carson setzt sich dort auch mit Vertretern aus Amerika auseinander, die in dieser Debatte sehr bekannt geworden sind. Zum Beispiel Brian McLaren, Rob Bell, der in letzter Zeit Furore gemacht hat mit seinem Buch Love Wins. Dann Dallas Willard, Tony Jones, Dan Kimball, Erwin R. McManus, Scott McKnight und Ken Wilber. Es ist einfach gut, dass Sie diese Namen einmal gehört haben, damit Sie sie zuordnen können. Dann habe ich hier noch einige typische Begriffe, die uns in dem Zusammenhang immer wieder begegnen. Notiert, diese Liste ist sicherlich auch noch zu ergänzen, integrierte Spiritualität. Ja, machen wir. Oh ja, danke. Integrierte Spiritualität. Missional. Das klingt so ähnlich wie missionarisch. Missional. Narrativ, also erzählerisch. Transformation. Dekonstruktion. Emergent und Evangelium leben. Das sind so typische Begriffe. Wie überhaupt diese Frage, was bedeutet eigentlich Emerging Church, gar nicht leicht zu beantworten ist. Emerging bedeutet heraufkommen, etwas kommt neu auf, etwas entwickelt sich. Etwas entsteht in Bewegung mit anderen Faktoren. Also es ist sehr, wie wir überhaupt das an verschiedenen Stellen noch sehen werden, es ist nicht so leicht greifbar und einfach auf den Punkt zu bringen, was diese Vertreter manchmal meinen. Das macht es natürlich noch schwieriger. Aber Emerging bedeutet eigentlich heraufkommen, die heraufkommende neue Kirche, wenn man so will, die etwas völlig neu Dagewesenes hervorbringt, eben in der speziellen, wie man glaubt, fruchtbaren, dynamischen Kooperation mit den besonderen Denkweisen der Postmoderne. Und ich möchte versuchen, ja, ich hoffe, Sie können das gut erkennen, ich möchte versuchen jetzt, dass das Konzept der Emerging Church mit Hilfe von zwei grundsätzlichen Strängen, zwei grundsätzlichen Gedankengängen darzustellen. Dabei schließe ich mich zunächst mal an einem amerikanischen bibeltreuen Theologen namens Michael Horton, einem Gedanken, den er geäußert hat und den ich für diese Debatte sehr hilfreich finde. Ich sage gleich, dass ich nicht allem zustimme, was Michael Horton sonst schreibt, aber ich denke, er hat uns hier einen wichtigen Hinweis gegeben. Er hat gesagt, in gewisser Hinsicht ist, ich fasse das jetzt in meinen Worten zusammen, ist die Emerging Church ein Schritt zurück zum alten Mönchtum. Das, wogegen die Reformation mit der Bibel in der Hand ihre Sola-Bestimmungen formuliert hat, allein durch Christus, allein die Bibel, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade werden wir gerettet. Dahinter geht die Emerging Church-Konzeption wieder zurück. Und Michael Horton weist auf zwei Aspekte hin, die uns im mittelalterlichen Mönchtum begegnen. Und zwar ist das eine die sogenannte Via Contemplativa. Das ist der eine Strang des Mönchtums. Der spirituelle Aufstieg zum Himmel durch Mystik, durch Versenkung, durch sogenannte geistliche Übungen. Das ist die Via Contemplativa, die Kontemplation. Und dann gibt es im Mönchtum den anderen Weg, nämlich die sogenannte Via Activa. Via Activa. Und Via Activa bedeutet, sich für seine Mitmenschen einzusetzen. Soziale Aktion, wenn Sie so wollen. Ein mittelalterlicher Vertreter dieser Via Activa war Franz von Assisi, der sagte, predige stets das Evangelium, wenn nötig auch mit Worten. Predige stets das Evangelium, wenn nötig auch mit Worten. Und damit wollte er sagen, die eigentliche Verkündigung des Evangeliums geschieht durch Taten. Und das ist natürlich eine weitreichende Aussage. Und die Reformation hat sich gegen beide Verfälschungen, wenn sie so wollen, gegen das Besteigen der Leiter zum Himmel durch Mystik und gegen das Hinaufsteigen zu Gott durch gute Werke, durch Taten. Wenn man so will, kann man sagen, bei der Via Contemplativa haben wir das Problem des Mystizismus und bei der Via Activa haben wir die Tendenz der Politisierung. Gegen beide Irrwege hat die Reformation neu zum Evangelium zurückgewiesen, dass wir allein durch Christus gerettet werden, allein durch sein Werk am Kreuz von Golgatha und dass wir diese persönliche Verbindung mit Christus und dadurch die Versöhnung mit dem Vater im Himmel, der uns geschaffen hat, allein im Glauben ergreifen und völlig ohne eigenes Verdienst geschenkt bekommen. Sola gratia, allein durch die Gnade. Und sowohl die Via Contemplativa als auch die Via Activa sind ein Widerspruch gegen das neutestamentliche Erlösungsverständnis. Und ein Rückschritt hinter die Reformation. Und Michael Horton hat, wie ich denke, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir es in der Emerging Church mit einer Rückkehr zu diesen beiden Angelpunkten zu tun haben. Und diese Rückkehr verbindet sich einmal mit dem Begriff der Spiritualität, das ist die Via Contemplativa, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite mit dem Begriff der Transformation der Gesellschaft, das ist die Rückverbindung zur Via Activa. Und ich möchte jetzt diese beiden Stränge, Emerging Church als Spiritualität und Emerging Church als Transformation, und wir werden dann sehen, wie diese beiden Stränge ineinander greifen, kurz darstellen. Und wir beginnen mit der Spiritualität. also mit der Via Contemplativa. Sie werden immer wieder feststellen, dass die Autoren der Emerging Church darauf den Finger legen, dass wir von allem Äußeren, von allem auch Streiten um Wahrheit, von allem gründlichen theologischen Nachdenken, von allem Bibelstudieren zurückkehren müssen zu einer ganz neuen Innerlichkeit. Wir müssen neu die Abgeschiedenheit suchen. Abgeschiedenheit ist ein Begriff, den etwa Dallas Willard fordert. Ich lese Ihnen mal ein Zitat vor. Er sagt, was wir wirklich bräuchten, ist Veränderung durch geistliche Übungen, besonders durch Abgeschiedenheit, Schweigen und Fasten. Das sind die Schlüssel des Reiches Gottes. Und an anderer Stelle schreibt er, das heißt nicht er, sondern ein anderer, der genau auch in diese Richtung zielt und mit dem wir uns im Jahr der Stille auch auseinandergesetzt haben, nämlich Foster, Richard Foster. Zu dem können Sie einiges lesen in unserem Buch über das Jahr der Stille. Er schreibt Folgendes. Die Abgeschiedenheit verkörpert die grundlegendste Disziplin des Verzichts. Sicher reist nur, wer auch zu Hause bleiben kann. Abgeschiedenheit ist für jedes rechte Engagement unabdingbar. Nun steckt da drin natürlich auch eine Wahrheit, dass wir natürlich die Stille brauchen, wenn wir in rechter Weise wirken wollen. Und das werden Sie immer wieder finden, dass in vielen Äußerungen der Emerging Church-Vertreter immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Und genau das macht es so schwierig, das Gesamtfalsche zu durchschauen. Denn hier ist nicht einfach nur das gemeint, was der Herr Jesus seinen Jüngern empfohlen hat, wenn er gesagt hat, ruht ein wenig, sondern Abgeschiedenheit meint eben das sich in sich hinein verziehen im Sinne dieser Via Contemplativa. Und darum ist Spiritualität ein ganz entscheidendes Stichwort. Das Jahr der Stille hat an der Stelle seine Funktion auch im Dienst der Emerging Church gehabt. Das Herzensgebet. Die These, dass man durch Meditation und durch das Hineinnehmen in Gebetsübungen nicht Christen Anteil geben kann an christlicher Gemeinschaft. Und diejenige, die das bei uns in Deutschland besonders propagiert, ist Christina Brudereck. Sie nennt das dann Zeit des Meisters und lädt mit folgenden Worten zu einer Veranstaltung ein. Innehalten, um durchzuhalten. Ein sakraler Raum, Stille, Symbole, Meditation, Musik, Bilder, Atemgebet, Klang, Kerzen, Textimpulse. Ein Angebot für spirituell Suchende, eine Kirche als Erfahrungsort, ein Team als Kloster auf Zeit. Ganz typisch. Neulich gab es eine Idee, diese Meldung, Evangelistin zieht positives Fazit des Modellprojekts, täglich 12 Stunden Meditation in der Kirche. Und an anderer Stelle fordert Christina Brudereck Gebetskurse für Nichtchristen, um Nichtchristen mit neuen Formen des Betens bekannt zu machen und sie dadurch zum Glauben zu führen. Merken Sie, es sollten also Mitchristen nicht mit dem Evangelium konfrontiert werden, sondern sie sollen in spirituelle Praktiken hineingenommen werden und dadurch zum Glauben geführt. Was für ein Glaube ist das? In Arbeitsgruppen, der Bericht weiter, wurden praktische Tipps fürs Beten vermittelt und verschiedene Gebetshaltungen und Gebetsweisen trainiert. Da steht wirklich trainiert. Also, man will mit Nichtchristen Gebetshaltungen trainieren, sie in spirituelle Erfahrungen einbinden, um sie dadurch zum Glauben zu führen. Spiritualität, ein weiterer wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist Partizipation, also Teilhabe, dass Leute dabei sein können, dass sie hineingenommen werden und dadurch dann teilhaben auch an der geistlichen Wirklichkeit. Und dazu passt natürlich, dass es nicht mehr um die Verkündigung von dogmatischer Wahrheit gehen soll in diesen spirituellen Gemeinschaften, sondern dass das Gespräch über spirituelle Erfahrungen im Mittelpunkt stehen soll. Und damit verbunden ist auch eine zunehmende Abwertung der Predigt über Bibeltexte. Und dabei stoßen wir auf ein anderes Phänomen, das sich bei der Emerging Church findet, das Stichwort der Dekonstruktion. Dekonstruktion ist ein typisches Moment des postmodernen Denkens, dass man etwas zerstört, etwas dekonstruiert, dass man es auseinandernimmt, dass man vermeintlich falsche Vorstellungen abbaut und dann an diese Stelle etwas Neues zu setzen. Und so versteht sich die Emerging Church Bewegung auch als eine Dekonstruktionsbewegung der klassischen Predigt. Ich möchte einen anderen ihrer Vertreter hier zitieren, nämlich Terry Jones. Dieser Terry Jones hat Folgendes gesagt. Er berichtet über eine Gemeinde und sie sagt, die Kanzel wird durch eine Musikkapelle ersetzt. Terry Jones, er sagt, die Redner stehen nicht länger auf die Bühne, die gehört nur mehr den Musikern. Interessant. Und an anderer Stelle führt er aus, es geht darum, das Predigtwesen über Bord zu werfen, das den Protestantismus 500 Jahre lang beherrscht hat. Und er fügt hinzu, die Predigt wird hier dekonstruiert, da kommt das Wort, sie wird auf den Kopf gestellt. Und was wird dann mit der Bibel? Die Bibel gilt uns als Mitglied der Gemeinschaft, mit dem wir im Gespräch stehen. Also die Bibel ist nicht unsere Autorität, sondern die Bibel sitzt mit uns im Kreis und darf ihre Stimme abgeben als ein Teilnehmer der Gesprächsgemeinschaft. Und die gemeinschaftliche Auslegung einer Bibelstelle, so Terry Jones, sprudelt nur so aus dem Leben der Gemeinschaft. Zitat Ende. Also, das folgt daraus, Spiritualität, Partizipation, die Predigt steht nicht mehr im Mittelpunkt, die Lehre steht nicht mehr im Mittelpunkt, man hat Teil an der Begegnung mit Gott, indem man hineingenommen wird in die geistlichen Übungen und das ist die Folge, Gottes Nähe wird durch Spiritualität erfahren. Gottes Nähe wird durch Spiritualität erfahren. Und daraus folgt dann die Aufhebung der Grenze zwischen Gott und Mensch. Das ist die Folge. Also wenn nicht mehr Bekehrung notwendig ist, wenn nicht mehr die Begegnung mit Jesus, der am Kreuz für unsere Sünde starb, erforderlich ist, um Christ zu werden, sondern wenn auf dem Wege der Teilhabe an spirituellen Praktiken Menschen hineingenommen werden können in die Begegnung mit Gott, entspricht das einer grundsätzlichen Aufhebung dieser festbestimmten Grenze durch unsere Schuld festgeschriebenen Grenze zwischen Gott und Mensch. Und der letzte Schritt, der dann folgt, ergibt sich zwingend die Zerstörung des Evangeliums in dem Sinne, wie wir es kennen. Können Sie das so lesen? Ich kann es etwas höher stellen. So. Dann brauchen wir auch nicht, dass Christus am Kreuz für uns starb. Dann brauchen wir zwangsläufig nicht die Versöhnung mit Gott. Denn wir haben ja die Via Contemplativa und werden auf diesem Wege verbunden mit dem, der uns geschaffen hat. Und wir brauchen dann auch nicht die Verkündigung dieses Evangeliums, weil wir ja die spirituellen Übungen haben, durch die wir hineingenommen werden in diese Gemeinschaft. Die Zerstörung des Evangeliums ist die Folge dieses Weges. Das ist der eine Strang, der uns in den Emerging Church Konzepten begegnet. Die postmoderne Variante der Via Contemplativa. Und daneben tritt nun ein anderer Strang, der nach meiner Beobachtung eine noch größere Rolle im Rahmen der Emerging Church Konzepte spielt. Und das ist die Via Activa, soziale Aktion. Und das Schlüsselwort bei den sogenannten Emergenten, also bei den Emerging Church-Leuten, wie wir das einfacher sagen könnten, ist jetzt Transformation. Es geht um Umgestaltung. Und dazu gibt es etwa am Bibelseminar in Marburg unter der Leitung von Tobias Feigs einen Studienkurs, der sich Gesellschaftstransformation nennt. Also es gibt dort nicht nur Kirchengeschichte und Predigtlehre und Seelsorge, sondern Sie können dort auch Gesellschaftstransformation studieren. Und Tobias Feigs hat schon vor vielen Jahren gesagt, Zitat, Christen müssten neu lernen, dass das Reich Gottes schon im Hier und Jetzt angebrochen sei und dass Christen durch politisches und soziales Engagement eine Gesellschaft heilen könnten. Da ist wieder eine Teilwahrheit drin. Auch der Herr Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes jetzt schon angebrochen sei, aber in der Verkündigung seines Evangeliums, dadurch, dass er selbst gekommen ist. Und Tobias Falks identifiziert das jetzt damit, dass Christen durch politisches und soziales Engagement eine Gesellschaft heilen können. Auch das würde beitragen zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Es gehe auch um die Veränderung der physisch-materiellen und sozialen Dimensionen menschlichen Lebens. Und Sie merken, was hier geschieht. Transformation ist in dem Sinne verstanden, dass, ich sage es jetzt ganz grob, dass Gottes Reich durch Werke im Diesseits ausgebreitet wird. Obwohl der Herr Jesus deutlich gemacht hat, dass zwischen seinem ersten und zweiten Kommen sein Reich wie ausgebreitet wird? Durch die Verkündigung des Evangeliums. Und dadurch, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen und Jünger ihres Herrn werden. Und hier wird diese geistliche Verheißung verweltlicht, indem man sagt, wir können dazu beitragen, dass dieser Transformationsprozess, der zu sozialen Verbesserungen dieser Welt führt, das Reich Gottes näher bringt. Und als Professor Johannes Reimer diesen Studiengang am Marburger Bibelseminar eingerichtet, also als er zur Einrichtung dieses Studiengangs dort die Festrede gehalten hat, da hat er gesagt, der Missionsbefehl sei keine Aufforderung zur Proklamation des Evangeliums, sondern zur Transformation des Denkens und als Folge davon des Lebens. Darum geht es Ihnen vordergründig. Und jetzt verstehen wir auch noch besser, was Reimer meint mit dem Buchtitel Umarmung der Welt. Umarmung der Welt. Es geht darum, diese Welt zu verändern, indem wir uns als Gemeinde in diese Welt hineinbegeben und die Grenze zu ihr immer durchlässiger wird. Das ist mit Umarmung der Welt gemeint. Wir haben nicht in erster Linie die Aufgabe zu evangelisieren. Wir haben nicht einen Missionsbefehl, sondern einen Transformationsbefehl, sagt Reimer. Und auch Rob Bell, als er jetzt in Düsseldorf beim Willow Creek Kongress aufgetreten ist, hat Folgendes gesagt, und das ist in den normalen evangelikalen Medien so relativ kritiklos verbreitet worden. Er hat dort gesagt, Gott ruft uns zurück zu unserer ersten Verantwortung, uns um die Schöpfung zu kümmern und etwas aus ihr zu machen. Das, sagt Rob Bell in Düsseldorf, ist unsere erste Verantwortung, die Transformation. Und dann heißt es in dem Bericht, Jesus lehre nicht in erster Linie, hätte Bell gesagt, was man tun müsse, um irgendwie in den Himmel zu kommen, sondern wie man leben könne, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist das Konzept der Transformation. Und der Berliner Kabarettist Thorsten Hebel, der ja auch schon mal zu den Verkündigern von Jesus Haus gehörte, hat betont, dass Diakonie Evangelium sei und Evangelium Diakonie. Also dieser grundlegende Unterschied, die Verkündigung des Evangeliums und als Folge davon auch die Wahrnehmung von Verantwortung für unsere Mitmenschen ist hier völlig ausgehebelt und in einer Weise miteinander vermischt, wie das dem biblischen Zeugnis ins Gesicht schlägt. Und zu diesem Transformationsprozess gehören im Grunde genommen zwei Schritte, die man beide auch bei Johannes Reimer nachlesen kann. Und der eine Schritt lässt sich überschreiben mit seinem Buchtitel Die Welt verändern und der zweite mit seinem anderen Buchtitel Die Welt umarmen. Und für dieses Stichwort Die Welt verändern gibt es noch eine Parole, die wir auch bei vielen amerikanischen Emerging Church Vertretern finden. Da heißt es Evangelium leben statt Evangelium verkünden. Ja, wir müssen das Evangelium leben, anstatt es zu verkünden. Und Dallas Willard hat gesagt, ein Evangelium der Rechtfertigung allein macht noch keinen wiedergeborenen Jünger. Also es reicht nicht, die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders durch Jesus zu predigen. Dadurch allein kann auch keiner Christ werden. Das ist natürlich eine katastrophale Verirrung. Das Evangelium können wir nicht leben. Wir sind die Nutznießer des Evangeliums. Wir leben, das Evangelium redet von dem, was Gott getan hat, nicht von dem, was wir tun können. Und der Glaube kommt nicht durch gute Werke, sondern der Glaube kommt durch die Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, wir können das Evangelium überhaupt nicht leben. Der Herr hat es für uns gewirkt und hat es uns zur Verkündigung anvertraut. Und wissen Sie, was hier geschieht? Wenn man sagt, Evangelium leben statt Evangelium verkünden, dann macht man das Evangelium wozu? Zum Gesetz. Da macht man das Evangelium zum Gesetz. Brian McLaren hat das so formuliert. Er hat gesagt, da wir so häufig unwissentlich falsch und daneben liegen, begegnet uns Jesus mit seiner rettenden, tiefgründigen, aber doch erstaunlich knappen Aussage. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist genug. Und genau das sei unter der Aussage, Jesus rettet die Welt, zu verstehen. Also was Jesus als Zusammenfassung des Gesetzes gegeben hat, das versteht Brian McLaren als Ausdruck des Evangeliums. Grundlegender kann man sich, denke ich, theologisch nicht irren. Aber es geht ja darum, die Welt zu verändern. Und dann nimmt man eben dieses Schlagwort Evangelium leben. Und Dan Kimball, ein anderer Vertreter, hat gesagt, unser Leben ist eine bessere Predigt als alles, was wir sagen können. Unser Leben kann nicht das Evangelium predigen, weil das Evangelium eine Tat ist, die der Herr in einer einmaligen, einzigartigen Weise für uns vollbracht hat. Das können wir nicht nachleben. Und so wird aus missionarisch, auch das ist ein wichtiger Grundbegriff, missional. Das Reich Gottes in dieser Welt durch Werke ausbreiten. Und genauso wie wir es auf der einen Seite mit der Aufhebung der Grenze zwischen Gott und Mensch zu tun haben, kommt es hier zur Aufhebung der Grenze, jetzt ist meine Folie etwas verwischt, ich hoffe, Sie können das lesen, zur Aufhebung der Grenze zwischen Gemeinde und Welt. Das ist der zweite Schritt der Transformation, die Welt verändern, Evangelium leben und dann die Welt umarmen. Das bedeutet, die Grenze zwischen Gemeinde und Welt immer durchlässiger machen. Wenn die Gemeinde die Welt erreichen will, sagt Emerging Church, dann muss sie die Grenze zur Welt niederreißen und sie muss sich stärker in der Welt beheimaten. Deswegen auch diese typische Forderung nach Hausgemeinden, nach Straßeneinsatzgemeinden, nach kleinen Einheiten, die in die Welt hineinwirken im Sinne dieser Transformationsstrategie. Und so wie man sagt, Evangelium leben statt Evangelium verkünden, heißt es dann hier, Kirche sein statt zur Kirche gehen. Also gegen diese Abgrenzung, man könnte auch sagen, Gemeinde sein, statt zur Gemeinde zu gehen. Da ist eine Gemeinde, in die wir hineinrufen. Das hieße zur Gemeinde gehen. Nein, sagt Emerging Church, ihr müsst einfach als Gemeinde in der Welt leben. Es gibt nicht mehr diesen von der Welt abgetrennten Raum. Johannes Reimer hat es so gesagt, wörtlich, es gibt keinen ekklesialen Raum mehr, kein Innen und kein Außen. Also ekklesialen meint gemeindlichen Raum. Es gibt keinen ekklesialen Raum mehr, kein Innen und kein Außen. Kein Innen und kein Außen. Gemeinde ist überall. Und dann taucht dieses Stichwort von der Inkarnation auf. Aber Sie wissen, was Inkarnation meint. Inkarnation meint, der heilige Gott ist Mensch geworden. Und bei der Transformation fordert man jetzt die Inkarnation der Gemeinde. Sie soll sich in die Welt hinein inkarnieren und der Welt gleich werden. Und dabei vergisst man alles, was die Bibel über die Unterscheidung zwischen Gemeinde und Welt sagt. Nicht Jakobus 4,4, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Oder Johannes 15, alles, was der Herr Jesus sagt über den klaren, knallharten Gegensatz zwischen Gemeinde und Welt. Oder wenn Paulus in Römer 12 sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Nein, das wird jetzt aufgelöst. Und es gibt, ich glaube in diesen Tagen sogar, ein hochinteressantes Festival in den Vereinigten Staaten in Durham in North Carolina. Also nicht in dem Durham in England, sondern in Amerika. Und da treten auch Vertreter der Emerging Church auf. Und da heißt es dann, man trifft sich unter einem weiteren Dach, als das sonst üblich ist. Das Festival heißt bezeichnenderweise Wild Goose, weil Wild Goose der keltische Begriff für den Heiligen Geist ist, also wilde Gans gewissermaßen. Und weil das laut ist, voller Leidenschaft und so eben der keltische Begriff dafür, so nennt man dieses Festival. Und dann wird gesagt, man hat die Überzeugung, dass verschiedene Ströme der Christenheit hier in einen Fluss zusammenkommen. Und einer, der dort das Festival mitorganisiert, wird mit folgendem Satz zitiert: Wir kommen zusammen, um zu lernen, was Jesus uns gelehrt hat. Und dabei geht es nicht darum, wie ich ein Christ bin, sondern wie ich ein Mensch bin. Es geht um die Menschheit, um das wahre Menschsein, zu dem Jesus uns führen will. Es geht nicht um Erlösung von Schuld durch sein Blut. Und daraus folgt nun, wenn die Grenze zwischen Gemeinde und Welt zunehmend aufgehoben und durchlässig wird, wozwischen wird die Grenze dann noch durchlässig? Zwischen Christ und Moslem und Buddhist. Und das sagt Brian McLaren auch an einer Stelle sinngemäß, es komme darauf an, dass der Buddhist zu einem besseren Buddhisten, der Moslem zu einem besseren Moslem, der Jude zu einem besseren Juden und der Christ zu einem besseren Christen würde. Mutter Teresa hat das ja übrigens ganz ähnlich gesagt. Und diese Transformationshaltung der Gemeinde versteht man dann als missional. Missional in die Welt hineinwirken. Man verbindet das oft auch mit dem Begriff ganzheitlich. Und man verschiebt den Akzent eindeutig weg von der Verkündigung des Evangeliums hin zur sozialen Aktion. Gottes Werk, Gottes Reich durch Werke ausbreiten. Es geht gewissermaßen um die Vervollständigung des Erlösungswerkes und nicht um die Verkündigung des von Jesus ein für alle Mal vollbrachten Erlösungswerkes. Und durch diese Öffnung zwischen Gemeinde und Welt, auch zwischen Gemeinde und Religionen, begegnen wir dann bei den Emerging Church-Vertretern einer ganz erstaunlichen Offenheit für die Zusammenarbeit eben mit anderen Religionen. Brian McLaren hat 2009 am Ramadan teilgenommen. Und das ist immer wieder auch berichtet worden. Und er hat seine Teilnahme am Ramadan folgendermaßen begründet. Er wolle den muslimischen Nachbarn näher kommen und an diesem wichtigen Ereignis in ihrem Leben teilhaben. Und er wolle von seinen muslimischen Schwestern und Brüdern lernen. Und dann sagt er weiter, wir als Christen halten den Ramadan gemeinsam mit Moslems als Ausdruck des Friedens, der Gemeinschaft und eines guten nachbarlichen Verhältnisses zur Ehre Gottes. Und dabei unterstellt er da eben, dass man einen gemeinsamen Gott habe. Und dann fährt er fort, das Hauptanliegen unserer Teilnahme am Ramadan soll unserem geistlichen Wachstum, unserer Gesundheit und unserer Reife dienen. Aber wir hoffen auch, dass unsere Erfahrung andere dazu inspiriert, mit allen Menschen anderer Glaubensüberzeugung für den Frieden und das Allgemeinwohl zu beten und zu arbeiten. Da haben Sie wirklich jetzt sozusagen alles drin, ja? Wir wollen geistlich lernen durch die Teilhabe an einem religiösen Fest, das von einem antigöttlichen Geist inspiriert ist, nämlich von dem Geist des Koran, der bestreitet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bestreitet, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, der bestreitet, dass Christus für unsere Schuld sterben musste, um uns zu retten. Und dadurch soll die Menschheit miteinander vereint werden, um dann gemeinsam Transformation auch für das Allgemeinwohl zu beten und zu arbeiten. Was ist hier geschehen? Und im nächsten Jahr wird in Marburg ein Studientag durchgeführt werden unter dem Thema Transformation und Versöhnung. Also in Marburg, dieser Studientag. Und eingeladen ist unter anderem ein Professor aus den USA, Dr. Miroslav Wolf, mit V geschrieben. Und der vertritt in seinem Buch Allah eine christliche Antwort, jetzt verkürzt gesagt, dass man gleichzeitig Moslem und Christ sein kann, ohne den Kern des jeweiligen Glaubens verleugnen zu müssen. Und mitverantwortet wird dieser Studientag vom Bibelseminar Marburg. Und der Träger des Bibelseminars Marburg ist der Deutsche Gemeinschaftsdiakonieverband. Und der Deutsche Gemeinschaftsdiakonieverband ist Mitglied im Gnadauer Gemeinschaftsverband. Also Sie sehen, wie weit diese Dinge inzwischen vorangegangen sind. Und jetzt, ich denke jetzt am Ende dieses Gedankengangs, ich möchte den noch mal zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite den Strang der Spiritualität und auf der anderen der Transformation. Gottes Nähe wird durch Spiritualität erfahren und Gottes Reich wird durch Werke ausgebreitet. Es kommt sowohl zur Aufhebung der Grenze, dieser durch die Sünde befestigten Grenze zwischen Gott und Mensch, und auf der anderen Seite zur Aufhebung der Grenze zwischen Gemeinde und Welt. Und daraus folgt eine Zerstörung, letztlich eine Überflüssigkeit des Evangeliums von der rettenden Gnade unseres Herrn und auf der anderen Seite eine neue Offenheit zu den Religionen. Und auch die neue Offenheit zu den Religionen bedingt ja, dass das Evangelium nicht gültig ist. Es läuft also alles im Grunde genommen auf diese Zerstörung des Evangeliums hinaus. Und jetzt wundern wir uns auch nicht mehr, warum all die Symptome, an denen wir uns Woche für Woche abarbeiten, die Hütte, die neue Paulus-Perspektive von Wright, die Bestreitung der Hölle durch Rob Bell, da geht es immer drum, dass wir Christus nicht als Retter brauchen, dass es keine Verlorenheit gibt, dass die Versöhnung mit Gott nicht im Zentrum steht, dass Christus nicht stellvertretend am Kreuz für unsere Schuld starb. Das alles ist die zwangsläufige Folge dieses Konzeptes. Wenn Christus nötig wäre als Opfer für unsere Sünde, würde das ganze Konzept nicht funktionieren. Und die innere Logik dieses Konzeptes führt zwangsläufig darauf, das ist mir bei der Vorbereitung jetzt dieses Seminars nochmal so richtig deutlich geworden, führt zwangsläufig darauf, dass wir das Opfer Jesu am Kreuz, dass wir die Rechtfertigungswahrheit der Bibel, dass wir die Zentralstellung der Versöhnung mit Gott durchstreichen müssen, umdeuten müssen, verändern müssen. Und daran sehen wir, dass hier wirklich in Form dieses Emerging Church Konzepts eine völlig neue Weltanschauung, ein Gegenglaube zu dem biblischen Glauben hineindringt in die Gemeinden und sich ausgibt als eine missionarische, die würden dann nur noch sagen, als eine missionale Zuwendung zu den Verlorenen. Und alles, was wir an aktuellen Phänomenen haben, nicht? Sie wissen, dieses Buch Die Hütte, das eine völlig falsche Darstellung Gottes präsentiert und ganz gezielt davon ausgeht, dass wir keine Versöhnung für unsere Schuld durch den Opfertod Jesu brauchen. Es gibt ein exzellentes Buch dazu von Georg Walter. Das haben wir bestimmt auch auf dem Büchertisch hier, Gott zum Anfassen. Oder diese Diskussion um die neue Paulus-Perspektive, Anti-Wright. Anti-Wright behauptet, dass wir uns eigentlich seit der Reformation total geirrt haben. Wir haben Paulus völlig missverstanden. Es geht im Römerbrief gar nicht um die Versöhnung des Einzelnen mit Gott. Es geht um ganz andere Fragen. Es geht eher um die Aussöhnung von Juden und Heiden, die Möglichkeit einer neuen Gemeinschaft. Es gibt gar nicht diesen Grundgegensatz evangelisch-katholisch, den die Reformatoren dann daraus abgeleitet haben, weil es im Kern nicht um das Versöhnungsopfer Christi geht bei der Rechtfertigung, behauptet Wright. Er liefert gewissermaßen dann die neutestamentliche Begründung für dieses Konzept. Und was sagt Rob Bell? Ich habe extra nochmal das Video abgeschrieben, was er im Internet verbreitet, um für dieses Buch Love Wins zu werben. Ich möchte Ihnen einen Ausschnitt daraus vorlesen und damit dann unsere Überlegungen zum Abschluss bringen, weil das auch eine typische Art und Weise ist, wie die Emerging Church Protagonisten, wie sie kommunizieren, wie sie ihre Botschaft an den Mann zu bringen versuchen. Ein Video, knapp 3 Minuten, über YouTube, jederzeit zugänglich. Sie geben einfach ein, Rob Bell, Love Wins. Oder nur Rob Bell und Hell, also für Hölle. Und dann gibt es eine gewisse meditative Musik. Und Rob Bell erscheint, also geht durch die Straßen und erzählt. Und er erzählt, und während im Hintergrund diese Musik weiterläuft, Einige Jahre ist es zurück, da haben wir eine Kunstausstellung in unserer Gemeinde gemacht und die Leute brachten alle möglichen alten Gegenstände mit und jemand brachte einen Teil, auf dem stand der Name von Gandhi, Mahatma Gandhi. Viele waren entzückt davon, aber irgendwann hatte jemand einen handgeschriebenen Zettel da dran geklebt und Bob Bell schaut sie an, wenn er das erzählt und entfaltet das dort. Und er hat einen Zettel drauf geschrieben, der hieß Reality Check, he is in hell. Also der Wirklichkeitstest, er ist in der Hölle, Gandhi. Und Rob Bell fragt dann ganz vorwurfsvoll in die Kamera hinein, Gandhi is in hell? He is? And someone knows this for sure? Also Gandhi soll wirklich in der Hölle sein und der das da draufgeschrieben hat, der weiß das sicher. Und es drängt ihn auch noch dazu, uns das zu sagen, so mit ganz moralisch vorwurfsvollem Unterton, werden nur ein paar auserwählte Leute in den Himmel kommen und werden Billionen und Billionen von Menschen für immer in der Hölle brennen? Und wenn das so sein sollte, wie wirst du einer von diesen wenigen? Kommt es auf das an, was du sagst oder was du glaubst oder was du tust? Oder ist es etwas, was in deinem Herzen passiert? Oder brauchst du eine spezielle Initiation? Oder musst du getauft werden? Oder einen Kurs teilnehmen? Oder dich bekehren? Oder von neuem geboren werden? Wie wird man einer von diesen wenigen? Klammer auf, das ist übrigens typisch. Es werden lauter Fragen gestellt und er bezieht nie wirklich Position. Man kann aus der Art, wie er fragt, ablesen, das ist auch in dem Buch so, man kann aus der Art, wie er fragt, genau ablesen, was er meint. Aber er legt sich nicht fest. And then there's a question behind the questions. Also dann kommt die Frage hinter den Fragen. The real question, die wirkliche Frage, nämlich, wer ist eigentlich Gott? Weil Millionen gelehrt wurden, das sei die zentrale Botschaft, das sei der Kern des Evangeliums von Jesus, dass Gott dich in die Hölle bringt, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und so hat sich dann dieser Gedanke festgesetzt, dass Jesus dich von Gott rettet. Aber was für eine Art von Gott ist das, vor dem du gerettet werden müsstest? Wie könnte ein solcher Gott jemals gut sein? Wie könnte man einem solchen Gott jemals glauben? Und wie könnte so etwas jemals Good News sein, gute Nachricht? Sie verstehen, was hier geschieht. Er sagt, ein Gott, der jemanden schicken muss, der uns vor ihm rettet, kann kein guter Gott sein. Die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Lesen Sie mal 2. Korinther 5 dazu. Gott versöhnte die Welt mit sich. Rob Bell hat keine Ahnung davon, was die Heiligkeit Gottes erfordert. Er hat so einen kleinen, seinem Verstand entsprechenden Gott, der doch niemanden richten dürfe, weil das für die Menschen zu schrecklich sei. Er hat keine Ahnung davon, was ein heiliger Gott ist, aber er hat auch darum keine Ahnung davon, was wirkliche Liebe ist, nämlich dass dieser Gott sich seinen eigenen Sohn vom Herzen reißt, weil er uns selbst vor sich retten will. Und das wird hier lächerlich gemacht. Wie könnte so ein Gott, sagt Rob Bell, gut sein? Wie könnte man ihm jemals vertrauen und wie sollte das gute Nachricht sein? Und dann fügt er hinzu, das ist es, weil viele Menschen nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun haben wollen. Sie sehen nur eine endlose Liste von Absurditäten und Unstimmigkeiten. Also die These, dass Jesus uns retten muss vor dem Gericht Gottes, hält er offensichtlich für eine Absurdität, für eine Unstimmigkeit. Und sie sagen, warum sollte ich jemals zu einer solchen Glaubensgemeinschaft gehören? Und dann fährt er fort, überlege, was wir glauben über Himmel und Hölle, ist unendlich wichtig, denn es macht deutlich, was wir über Gott glauben und wer Gott ist. Was wir in der Bibel entdecken, ist so überraschend, unerwartet, wunderbar. Viel schöner, als wir jeweils gelehrt worden sind. Die gute Nachricht ist besser als das, was man uns beigebracht hat. Besser, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Die gute Nachricht ist, that love wins. Die gute Nachricht ist, dass die Liebe siegt. Und dann geht die Musik so zu Ende und dann folgt ein Bild mit der Werbung für das Buch Love Wins. Das ist dann geschicktes Advertising. Aber sie verstehen, was hier geschieht. Mit einer gewissen suggestiven Methode, dass man das, was die biblische Wahrheit im Kern ausmacht, in einer Weise darstellt, die es lächerlich erscheinen lässt. Und dann aber alles offen lässt in diesen Fragen. Und während Rob Bell spricht und ab und zu er mit seinem Gesicht eingeschaltet wird, sieht man, wie ein Maler ein Bild malt, aber man sieht immer nur Teile, wie Farbe gemischt wird, wie einzelne Pinsel liegen und genommen werden. Und am Ende geht Rob Bell dann an einem Geschäft vorbei und da ist dieses strahlende Bild nun, was entstanden ist, in hellen gelben Farben. Love wins steht dann drauf, die Liebe siegt. Und das ist die Message, die am Schluss bleibt. Es kann keine Hölle geben, es kann keinen Sühnetod am Kreuz geben. Das gehört in die Liste der Absurditäten eines christlichen Glaubens, den man keinem zumuten kann. Und deswegen kann es so nicht gemeint sein, es kann keine Hölle geben. Und wir brauchen keinen Christus, der uns vor dem Zorn Gottes rettet. Und das ist der Mann, der dann eingeladen wurde als Hauptredner zum letzten Willow Creek Kongress in Düsseldorf, von ganz angesehenen evangelikalen Einrichtungen entsprechend gesponsert und unterstützt wurde, um diese Message zu unterstreichen. Und bei der Gelegenheit wurde dann gleich auch für dieses Transformationskonzept geworben, dass es eben nicht darum ginge, Menschen in den Himmel zu bringen, sondern den Himmel auf die Erde zu holen. Sie sehen, es greift alles ineinander. Und die einzelnen Teile, die uns hier präsentiert werden mit der Hütte oder mit Rob Bell oder mit der neuen Paulus-Perspektive, das sind keine Zufälligkeiten, sondern das ist Teil dieses Konzeptes. Ich behaupte ja nicht, dass da ein großer Verschwörer dahinter steht, der das alles organisiert hat, aber es passt zusammen und die Leute finden sich. Und es entsteht eine völlig neue Weltanschauung, die im christlichen Gewande sich präsentiert, die mit christlichen Formulierungen operiert. Und darauf möchte ich Sie gerne noch hinweisen, die immer wieder mit der Methode, und das bitte ich Sie sehr genau zu sehen, mit der Methode der falschen Alternative operiert. Das ist ganz wichtig. Es wird also zum Beispiel gesagt, wir wollen doch nicht, dass sich die Christen aus ihrer Weltverantwortung zurückziehen. Also müssen wir das Transformationskonzept stützen. Verstehen Sie, es ist eine klassische falsche Alternative. Natürlich wollen wir nicht, dass die Christen sich aus der Welt zurückziehen. Aber die einzige andere Möglichkeit ist doch nicht, Transformation zu machen, sondern die Möglichkeit ist die, dass wir uns als Christen in dem Sinne, wie der Herr gelehrt hat, als Salz der Welt für die Menschen einsetzen, aber trotzdem immer wissen, wichtiger noch als das soziale Engagement ist die Evangelisation. Hier wird ständig mit falschen Alternativen operiert. Oder dass man sagt, wir wollen doch nicht, dass Menschen so kalt ausgeschlossen werden aus unseren Gemeinden und dass man auf die Nichtchristen überhaupt nicht zugeht und dass man so eine eisige Mauer der Ablehnung gegen sie aufbaut. Das wollen, natürlich wollen wir das nicht. Und dann sagt man ja, also bleibt uns nur diesen Weg der Spiritualisierung zu gehen und alle mit hineinzunehmen ins Gebet, als ob das die Alternative wäre. Und mit dieser Argumentationsfigur der falschen Alternative, ich habe das an verschiedenen, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, könnte ich Ihnen das an anderen Stellen auch zeigen, wird ständig operiert und es wird immer etwas Richtiges gesagt und die Christen sagen, ja, es stimmt ja, wir wollen uns ja öffnen für die Menschen, es stimmt ja, wir wollen ja soziale Verantwortung wahrnehmen, es stimmt ja, wir wollen ja verstehen, was der postmoderne Zeitgenosse denkt und so reden, dass er das auch nachvollziehen kann. Und weil diese Teilwahrheiten immer dabei sind, denkt man, ja, die wollen schon was Richtiges. Aber sie operieren mit Teilwahrheiten, um dann etwas völlig Falsches in der Summe durchzusetzen. Und wir haben es hier wirklich mit einer antichristlichen Gegenposition zu dem zu tun, was das Neue Testament über Erlösung, über Christsein, über missionarischen Dienst und über Weltverantwortung der Christen lehrt. Und deswegen können wir unseren Herrn nur bitten, dass er die Menschen, die sich auf diesen Weg begeben haben, dass er einige davon wirklich ins Nachdenken und zur Umkehr bewegt. Wir sollen dafür beten, aber wir müssen auch dafür beten, dass wir selber den Durchblick bewahren, dass wir uns nicht auf solche Pfade ablenken lassen und dass wir den Menschen, für die wir Verantwortung tragen, hier auch eine klare Orientierung geben können. Und dass wir umso entschlossener, umso treuer das tun, was der Herr uns aufträgt, nämlich wirklich zu missionieren, wirklich Gemeinde zu bauen in dieser Welt. Das heißt, der Herr muss Gemeinde bauen, aber er will uns einbeziehen, er will uns als seine Boten gebrauchen, und dass wir beides tun, dass wir einladend und leidenschaftlich auf die Menschen zugehen, den Menschen nachgehen, sie zu Christus rufen, aber dass wir eben sie über diese Linie rufen, dass wir deutlich machen, es gibt drinnen und draußen. Es gibt gerettet und verloren. Es gibt mit Jesus und ohne Jesus. Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Und es stimmt, dass Love wins, Liebe siegt, aber es ist die Liebe unseres Herrn. Und die haben wir in die Welt hinauszutragen. Und wir wollen ihn bitten, dass er uns wirklich Weisheit und Kraft und Durchblick gibt, um das treu in seinem Namen zu tun. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass deine Botschaft so klar ist. Und Herr, du siehst, wie die Verwirrung sich in vielen Kreisen immer weiter ausbreitet. Und Herr, du siehst, mit welcher Tücke und mit welchen argumentativen Tricks hier gearbeitet wird. Und Herr, wir wissen ja nicht einmal, wie bewusst das geschieht. Herr, es kann so gut sein, dass viele von denen selber einfach verführte Verführer sind. So möchten wir dich bitten, dass noch mancher wirklich zur Umkehr kommt. Aber wir möchten dich auch für uns bitten, Herr, dass du uns einen klaren Blick auf deine Wahrheit immer wieder schenkst, dass du uns hilfst, den Nebel zu durchdringen, Herr, und dass du selbst uns trägst und uns führst und dass du unsere Gemeinden festhältst und dass du noch viele unserer verlorenen postmodernen Zeitgenossen durch das Wunder deiner Gnade wirklich zur Rettung führst. Herr, lass uns dir treu sein. Und habe Dank, dass wir keine Angst haben müssen, weil du versprochen hast, dass selbst die Pforten der Hölle deine Gemeinde nicht überwinden werden. So befehlen wir uns unter deinen Schutz und Segen. Und wir preisen dich für deine Macht und Treue, Herr. Amen.